Herzlich willkommen bei Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Diese Folge dreht sich rund um die Themen Liebe, Beziehung und die Rolle der Hämophilie in einer Partnerschaft. Dazu haben wir die Paare Lukas und Patricia sowie Ulrich und Kirsten im Gespräch und erfahren, wie sie sich kennengelernt haben und wie der Start in ihr gemeinsames Leben war. Lukas und Ulrich haben eine schwere Hämophilie A und berichten über das erste Mal, als die Hämophilie zum Thema wurde und wie ihre Partnerinnen auf ihre Erkrankung reagiert haben. Auch welche Bedeutung die Hämophilie in einer Partnerschaft früher und heute hat und ob diese das gemeinsame Leben beeinflusst, ist Teil dieses spannenden Interviews. Außerdem sprechen die Paare über ihre Herausforderungen, gegenseitige Unterstützung, Sexualität und Familienplanung. Freut euch also auf interessante Einblicke in das Leben von Lukas und seiner Partnerin Patricia aus Wien sowie die Erfahrungen von Ulrich und seiner Frau Kirsten aus Duisburg. Beide Paare werden im Gespräch viele interessante Details verraten. Seid also gespannt. Und nun zu dir, Lukas. Erzähl uns mal, wie hast du Patricia eigentlich kennengelernt?
Ja, dann darf ich gleich sogar damit beginnen, über unser Kennenlernen, Patricia, zu sprechen. Also ich habe schwere Hämophilie. Ich komme aus Wien. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und vor 8 Jahren habe ich die Patricia kennengelernt. Tatsächlich noch auf vielleicht klassische Weise in einer Disco in Wien. Und genau, dort haben wir uns kennengelernt. Ein paar Tage später haben wir uns getroffen und ja, ich glaube, da habe ich auch gleich mal von der Hämophilie erzählt bei diesem ersten Date sozusagen. Genau, und so ist das losgegangen. Kirsten, wie war das bei dir und bei euch und bei Ulrich? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ja, wir haben uns über Parship kennengelernt tatsächlich und haben dann ein fast Blind Date verabredet. Wir haben 2 bis 3 Mal telefoniert bis dahin und uns dann in einem Lokal in Bonn verabredet. Ich war dann doch ein wenig erstaunt über den Grad der Behinderung und über das orangefarbene Hemd, das er anhatte und sich extra gekauft hatte. Aber wir haben dann beide beschlossen, wir machen uns einen schönen Abend. Und bei diesem Abend dann haben wir uns so gut verstanden und eine Gemeinsamkeit nach der nächsten ist zutage getreten. Und in dem Zusammenhang hat er mir dann auch von seiner Hämophilie-Erkrankung erzählt. Das hat für mich aber an dem Abend keine größere Bedeutung gehabt. Ja, und der Abend endete mit einer für mich völlig untypischen Verhaltensweise, nämlich, dass ich direkt bei ihm geblieben bin. Und am nächsten Morgen haben wir uns dann über die verschiedenen Versionen von Mozarts Zauberflöte beim Frühstück unterhalten.
Aha, okay, ja. Okay, aber mich würde jetzt gleich interessieren, Ulrich, war dir das irgendwie unangenehm eigentlich, dass du auch beim... Also, wenn ich das so offen fragen darf, dass du eben gleich deine Gehbehinderung, das sieht man dann bei einem ersten Date, beim Kennenlernen direkt, ist das irgendwie noch im Hinterkopf so?
Nein, gar nicht. Also das kannte ich auch schon von vorherigen Beziehungen bzw. Partnerschaften. Ich war da ja schon in relativ fortgeschrittenem Alter. Ich bin jetzt 68 und wir haben uns vor 16 Jahren, fast genau 16 Jahren, kennengelernt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich am besten ist, von vornherein mit offenen Karten zu spielen. Es gibt da eigentlich keine Alternative, und zwar für beide Seiten. Wenn man sich kennenlernt, dann bauen sich Erwartungen auf, Erwartungshaltungen. Wenn der oder die andere einem gefällt, dann kommen Schmetterlinge im Bauch und dann setzt oft so ein bisschen auch der Verstand aus. Und dann ist es ganz gut, wenn man von vornherein solche Sachen, die eventuell ein Hindernis oder ein Hemmnis für eine Partnerschaft sein können, von vornherein direkt anspricht und auch unter Umständen ausräumt. Und wir hatten schon, wie Kirsten eben sagte, am Telefon über meine Gehbehinderung gesprochen. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich auch schon mal die Hämophilie da habe anklingen lassen. Und da haben wir auch zu Anfang des Abends drüber gesprochen. Aber Kirsten sagte mir dann später, dass im Laufe des Abends oder dann auch, ich greife da ein bisschen vor, im Rahmen unserer Partnerschaft die Hämophilie und auch die Gehbehinderung immer mehr in den Hintergrund getreten ist. Entscheidend ist einfach, wie der Mensch, der dir gegenüber sitzt, tickt, wie er drauf ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Patricia, oder gegangen ist.
Ja, sehr, sehr ähnlich. Ich muss auch sagen, dass, also bei diesem ersten Kennenlernen im Café, hat Lukas mir dann erzählt, dass er Hämophilie hat, war für mich initial kein Problem. Ich kannte die Krankheit auch aus dem Studium, habe Biotechnologie studiert, aber wie der Alltag ist, konnte ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Was eher blöd war an dem Abend ist, dass nur ich was zu essen bestellt habe und der Lukas nicht. Jetzt musste er mir beim Essen zusehen, hat aber dafür dann umso mehr Zeit gehabt, mir zu erklären, wie das ist, mit Hämophilie zu leben. Und ich weiß, meine erste Angst, die er genannt hat, war, dass er Bedenken hat, dass man die Einstichstellen in der Armbeuge sieht. Aber also beim ersten Kennenlernen achtet man da nicht drauf.
Ja, aber man hat dann halt ein paar Komplexe, vor allem beim Kennenlernen, vor allem wenn einem die Frau dann gefällt, sehr gefällt sogar, und dann fragt man sich das vielleicht, ja, aber dann spricht man es an.
Jetzt, wo wir da zwei unterschiedliche Generationen an Hämophilen sitzen haben, Ulrich, wie ist es denn bei dir von der Behandlung her? Wie war es früher? Wie hat es begonnen? Was sind die Unterschiede von jetzt zu damals?
Gewaltig. Wirklich ganz gewaltig. Es ist eine Revolution passiert im Laufe der Zeit. Keine Evolution, sondern tatsächlich eine Revolution. Mhm. Wenn heutzutage ein junges Paar ein Kind bekommt mit der Diagnose Hämophilie, dann setzen sich sofort alle möglichen Räder in Bewegung. Zudem ist das Netz voll mit Informationen, unter anderem auch hier dankenswerterweise von Sobi, die sehr große Aufklärungsarbeit machen. Also man bekommt sehr, sehr viele Informationen heutzutage im digitalen Zeitalter. Das war damals nicht der Fall. Und Revolution war tatsächlich, es zu lernen, mich selbst spritzen zu können im Alter von 18 Jahren. Und das hat es mir ermöglicht, erst selbstständig zu werden, unabhängig zu werden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Meine Eltern hätten es sich nie vorstellen können, dass mein Bruder und ich irgendwann mal aus dem Haus könnten. Und das war dadurch absolut möglich. Ich bin dann nach Bonn zum Studium gegangen und habe ein annähernd normales Leben führen können. Normalität war für mich immer das große Stichwort. Ich wollte so normal wie möglich sein. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn da in der Beziehung, Lukas?
Ich wurde mit 9 Monaten diagnostiziert und ich kenne faktisch fast nur ein Leben mit Prophylaxe. Das ist im ganz jungen Alter, wurde ich auf Prophylaxe eingestellt, und meistens ist meine Mama dann mit mir ins Spital gefahren, 2-mal die Woche, um den Faktor zu bekommen. Und ich habe schon, wir sind damals noch mit dem Auto gefahren, habe schon im Auto erkannt, wohin die Reise geht, und wurde schon ziemlich nervös, weil meine Venen, der Venenzugang nicht so toll war. Aber ja, es hat sich dann alles beruhigt mit einem ganz anderen Behandler, der viel einen ruhigeren Zugang gehabt hat. Das ist ja, hat sich das alles super eingespielt. Und irgendwann hat der Behandler gesagt, naja, und zu meiner Mutter, jetzt probieren Sie das einmal. Nicht? Also sie soll das jetzt einmal üben. Und dann hat sie halt bei Verwandten zu Hause geübt, wirklich die Vene zu treffen, bevor sie dann...
Wie alt warst du da, wenn ich
das war, glaube ich, so mit 5. Ich war, glaube ich, 5 oder so.
Ja.
Für meine Mutter war das zuerst so... Auf keinen Fall, ich füge meinem Sohn kein Leid zu, kommt nicht in Frage, aber sie hat es dann sehr wohl probiert, und bei der nächsten Visite hat der Arzt dann gesagt, ja, und jetzt heute sind Sie dran. Und dann hat sie mich viele Jahre gespritzt, und ich habe es dann gelernt am Sommercamp, um jetzt Eigenwerbung zu machen, von der Hämophiliegesellschaft. Ja, das ist super, weil da wirklich ganz junge Kinder teilweise kommen. Wir haben 6-Jährige, die dort das Spritzen selber lernen, und die fahren, also so war es bei mir, ich fahre einmal hin, nach 3 Wochen fahre ich heim, und seitdem kann ich es spritzen, und irgendwie wollte ich auch nie wieder, dass das wer anderer macht.
Ja. Wie alt warst du da?
Ja, da war ich 10,
ah, über
10,
okay.
Wie das gelernt habe. Ja. Und das war natürlich eine, ja, das war vielleicht auch eine Riesenumstellung dann. Ja, dann war ich vielleicht auch in den falschen Jahren nicht immer fleißig genug, mir den Faktor zu geben.
Wem sagst du das?
Ja, ja. Genau. Ja. Aber ja, das ist natürlich ja, ein Game Changer, wenn man sich ja selber verabreichen kann.
Absolut. Mhm. Ja.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass Ulrich und ich sicher zwei Hämophile sind, die sehr im Reinen sind damit, mit der Hämophilie, die sicher, obwohl es sicher auch schlechtere Momente gibt, aber die sicher gut damit zurechtkommen. Und es gibt sicher Hämophile oder auch Patientinnen mit Gerinnungsstörungen, die vielleicht auch nicht so psychisch damit klarkommen und nicht so offen sind auch und das auf keinen Fall beim ersten Date jetzt auch erwähnen würden, glaube ich, und das geheim halten wollen, weil es einfach Stigmata gibt oder das vielleicht auch, man will auch nicht, dass die Verwandtschaft von der Partnerin, vom Partner das dann irgendwie mitbekommt. Ja. Ich hatte da mal einen Fall, also ich hab mal eine Ex-Freundin gehabt, wo die Oma sie dann tatsächlich gefragt hat, ey, warum, was willst du eigentlich mit dem? der Hämophilie, mit dem kannst du ja keine Kinder kriegen, zumindest keine gesunden und so, ja.
Aber das sind dann tatsächlich diese Sorgen, Ängste auch, die man als Hämophiler auch bei einer Erstbegegnung oder wenn sich eine Partnerschaft entwickelt, haben kann. Und deshalb eben meine Devise, von Anfang an mit offenen Karten zu spielen, es nützt allen Beteiligten. Wenn ich mal fragen darf, ist das für euch ein Thema?
Das ist eine spannende Frage. Wir haben vorab natürlich schon oft drüber gesprochen und es tatsächlich hat die Frage für uns nichts mit der Hämophilie zu tun, sondern es geht mehr um berufliche Hintergründe. Wollen wir uns die Zeit nehmen für Karenz? Wer geht in Karenz? Also es ist mehr eine berufliche Sorge als eine Sorge bezüglich der Hämophilie. Es ist ja auch so, dass wir, unsere Kinder werden ja nicht direkt von der Hämophilie betroffen.
Genau, ich merke es bei meiner Schwester, die Konduktorin ist, dass die drüber nachdenkt auf jeden Fall, dass die hat einen klaren Kinderwunsch, glaube ich. Und bei der ist das auf jeden Fall ein Thema, die, ja, die überlegt sich sowas, aber sieht auch an ihrem größeren Bruder, dass man davor nicht Angst haben muss und dass man das auf jeden Fall gut in den Griff bekommt, wenn sie einen Sohn bekommen sollte. Also
ja. Zum Glück ist das heutzutage ja so. Na, das ist, wie ich weiß, ist in meiner Generation nicht überall so gewesen, bei allen Paaren. Es ist so eine Abwägungssache gewesen damals. Ich glaube, das ist bei euch heute eigentlich eher etwas entspannter und leichter, oder?
Absolut,
auf jeden Fall.
Jetzt würde mich interessieren, Ulrich, du kannst mit der Kirsten über die Hämophilie sprechen und da auch deine Probleme erläutern.
Ja, wir sind da sehr offen miteinander umgegangen. Ulrich hat auch darum gebeten, dass ich mitkomme zu den Gesprächen. Mhm. Nun war auch die Situation gegeben, dass Ulrich ja sehr stark gehbehindert war mit zwei steifen Kniegelenken und kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, noch nicht mal ein halbes Jahr danach, ist Ulrich ins Krankenhaus gekommen und hatte eine einseitige OP, in der beide Kniegelenke ersetzt worden sind. Aber ich war von Anfang an dann immer dabei.
Also wie Kirsten sagte ja gerade, wir hatten uns gerade ein halbes Jahr vorher kennengelernt. Und dann kommt diese Frau, die ich gerade erst ein halbes Jahr kenne, bei Wind und Wetter und Nebel und Eis und Schnee, sie kam dann zu mir und sagte, komm, nimm mich mal in den Arm. Ich brauchte mal wieder meine Dosis Ulrich.
Sehr süß.
Und ja, das ist eine Zeit gewesen, trotz allem, die uns unglaublich zusammengeschweißt hat. Wir haben ja, hat Kirsten eben erzählt, sehr viel Gemeinsamkeiten, klassische Musik zum Beispiel. Wir haben dann da gesessen, einen Laptop dabei gehabt, wir haben zusammen klassische Musik gehört, wir haben zusammen gesungen und so weiter. Das heißt, ein Ereignis, das, ne, sagen wir mal, nicht so angenehm war, hat uns da unglaublich zusammengeschweißt.
Wie sieht das denn bei dir aus, Patricia? Bist du in die ärztliche Behandlung und so weiter auch mit einbezogen? Geht ihr da auch sehr offen mit um oder nicht?
Im Gespräch gehen wir offen damit um. Ich habe es dem Lukas auch angeboten, dass er natürlich mitkommen kann. Er wirkt aber da sehr eigenständig. Ich hoffe, du sagst es mir, wenn ich mitkommen soll. Einen Arzt gibt es, wo ich dabei sein muss, das ist der Zahnarzt, weil er Angst hat vom Zahnarzt. Oh. Das hat aber, denke ich, nichts mit der Hämophilie zu tun. Und da machen wir uns immer einen Spaß draus mit der Zahnärztin gemeinsam. Die freut sich immer, wenn wir zu zweit kommen.
Nein, aber das ist natürlich, ein bisschen spielt es rein, weil es natürlich eine blutige Angelegenheit werden kann. Aber ja, wenn man auf Prophylaxe ist oder davor drauf schaut, dann ist das ja auch mittlerweile kein Problem mehr. Ja, meine Zahnärztin weiß das, dass ich Hämophilie habe und der ist das wurscht, also nicht im Sinne von, sie schaut nicht drauf, aber die behandelt da ohne Probleme. Ja, das ist kein Problem.
Ja. Wie siehst du das denn, Patricia? Gibt es für dich da irgendwelche Einschränkungen oder empfindest du da irgendwelche Einschränkungen in Bezug auf Freizeit oder Urlaubsaktivitäten?
Also wenn das schon, wie der Lukas schon gesagt hat, coole Sportarten gefunden, die wir gemeinsam ausüben können. Radfahren, Schwimmen, Spazieren, eben nur eingeschränkt. Es ist tatsächlich so, dass man, obwohl man Lukas nicht ansieht, dass er körperliche Probleme hat, ist tatsächlich so, dass also nach maximal 10 Kilometern ist tatsächlich Schluss. Und mir ist es auch wichtig, dass wir dann sagen, so stopp, weil er spürt es den Tag danach dann. Und ich hoffe dann immer, dass mit Knöchelmassagen ein bisschen besser ist. Das kann ich ihm anbieten am Abend. Und ansonsten ja, einigen wir uns auf die Sachen, die halt gehen gemeinsam. Und Wandern ist bei mir ein Thema, das mache ich recht gerne. Da habe ich aber Freunde, Schwestern, mit denen ich das mache. Und das ist für den Lukas auch in Ordnung.
Bei uns ist es so, dass wir die Urlaube auch in gewisser Weise planen, dass wir bei unserer Tour de France zum Beispiel uns gezielt Orte aussuchen und auch bewusst dann mit unserem Auto fahren, weil wir festgestellt haben, dass gerade in Frankreich auch in kleineren Orten sehr viele Schwerbehindertenparkplätze sind. Und wir planen dann unsere Wege immer so, dass vielleicht ein kleines Café, ein Restaurant oder ähnliches in Reichweite ist oder Bänke, auf die man sich zwischendurch mal setzen kann. So schaffen wir es dann auch einige Kilometer hinter uns zu bringen, wie das zum Beispiel in La Rochelle im letzten Jahr der Fall war. Und das bedarf halt einer gewissen Planung, aber insgesamt möchte ich sagen, dass wir im Urlaub doch immer sehr spontan unterwegs sind, trotz der Hämophilie, und das schränkt uns auch eigentlich nicht ein.
Einen Punkt würde ich noch gern ansprechen, und das ist tatsächlich die Sexualität. Es ist so, dass ich glaube, da haben wir keine Probleme. Ich habe keine Probleme durch die Hämophilie in meinem Sexleben. Ich hatte in meiner Jugend tatsächlich mal eine kurze Phase, wo ich geglaubt habe, durch die Hämophilie werde ich keine Freundin finden. Das war wahrscheinlich in so einer Phase, wo man generell mit sehr vielen Selbstzweifeln zu tun hat in der Jugend, ja, wo man sich gar nicht sicher ist, ob die Frisur überhaupt passt, ob das Leiberl, das man anhat, das Richtige ist und so weiter. Und da war halt die Hämophilie dann auch irgendwann mal Teil davon. Und da habe ich echt einmal eine Phase gehabt. Sie war nicht lang, sie war nicht intensiv oder so, aber ich habe mir schon gedacht, puh, das wird wahrscheinlich deutlich schwerer oder so. Hat sich dann Gott sei Dank nicht so herausgestellt, aber ja, das war schon irgendwie ein Teil. Und und dann habe ich eben auch vor diesem Podcast jetzt ein bisschen überlegt, ist es eigentlich, gibt sonst irgendwas? Mich hat einmal eine Mutter auch gefragt, von einem Hämophilen, weil der jetzt in die Pubertät kommt, muss ich ihm irgendwas sagen oder gibt es da irgendwas, worauf man aufpassen muss? Und mir wird nichts einfallen. Also es ist ein glückliches Sexualleben, ist tatsächlich einwandfrei möglich, würde ich sagen. Ja,
klar. Das sehe ich auch so. Bei uns war eher noch das Thema der HIV-Infektion, nur dass Ulrich es eben entsprechend erwähnt hat. Gut, du nimmst die oder du triffst die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und es war auch, ich hatte ja eben erzählt, dass ich direkt in die erste Nacht bei Ulrich geblieben bin. Ich habe auch überhaupt nicht nachgedacht. Ulrich hat eine solche Persönlichkeit, die im Endeffekt alles überspielt. Als ich dann am nächsten Tag nach Hause gefahren bin, ja gut, dann fing es so ein bisschen an zu rattern im Kopf. Dann hat Ulrich mir aber auch so einige Informationsmöglichkeiten noch gegeben. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und dann war das Thema für mich auch erledigt und wir haben überhaupt keine Probleme. Ja. Auch im Alter nicht.
Wenn ihr kein weiteres wichtiges Thema mehr habt, das ihr ansprechen wollt, würde ich vorschlagen, wir geben noch Tipps, Ratschläge, vielleicht Hinweise mit für Beziehungen mit Menschen mit Blutgerinnungsstörungen, mit Hämophilen. Habt ihr da etwas? Fällt euch da etwas ein?
Als Partnerin würde ich sagen, dass man, obwohl der Alltag so normal ist, trotzdem immer dran denken muss, dass eine chronische Krankheit dahinter steckt und dass man dann eben diese Kleinigkeiten im Kopf behält, dass oft mal eine kleine Massage helfen kann, dass es helfen kann, darüber zu sprechen, ob der Lukas jetzt eine Schmerztablette nimmt oder nicht. Also dass im Alltag bleibt, auch wenn es nicht der Hauptfokus der Beziehung ist natürlich.
Das würde ich von meiner Seite aus unterstreichen. Bei uns, denke ich, kommt auch noch hinzu, dass wir uns immer darauf einstellen müssen, dass plötzlich irgendwelche Ereignisse kommen, keine Blutungsereignisse, aber eben aufgrund der vielen Operationen und gesundheitlichen Vorschäden, dass Ulrich dann plötzlich mal nicht laufen kann oder Probleme mit dem Rücken hat, mit der Bandscheibe oder Ähnlichem. Aber gut, das geht vielen Menschen ab einem gewissen Alter auch so. Und insofern, ich denke, man muss einfach offen sein, offen damit umgehen und sich auf die verschiedenen Situationen einstellen und spontan sein. Ja, Spontanität, denke ich, ist ein großes Stichwort. Wir sind immer gut drin, Pläne umzuschmeißen und wieder neu zu gestalten.
Genau, es schallt dann morgens durchs Haus. Planänderung. Ja, ich möchte zum Schluss sagen, Leben mit Hämophilie heißt Leben mit Hämophilie, aber nicht dominiert von Hämophilie. Ja, das heißt, man sollte vernünftig damit umgehen, aber Hämophilie sollte nicht zum Lebensinhalt werden.
Mhm. Ja, wir sagen auch, oder ich sage auch gern, das Leben eines Hämophilen ist nicht anders wie jedes andere. Ja. Man muss nur ein bisschen vorsichtig sein hin und wieder.
Ja.
Und damit kommt man sehr gut durch. Ja. Und ich habe in den letzten Monaten eigentlich gelernt, dass so Schmerzen, chronische Schmerzen durchaus meinen Alltag bestimmen können. Ich komme dann immer erst danach drauf, dass es das vielleicht auch war. Und da muss man auch ein bisschen lernen, damit umzugehen. Und wenn man keine chronischen Schmerzen hat, dann, ich würde sagen, im Leben von einem Hämophilen ist wirklich sehr viel, wenn nicht alles möglich, wenn man ganz verrückte Träume und Vorstellungen hat, was Hobbys betrifft oder ja, Sportarten betrifft oder so, dann sollte man das vielleicht mit behandelnden Ärzten, Ärztinnen besprechen, aber da findet man heutzutage wirklich sehr oft einen Weg.
Ja. Absolut, so ist das.
Ich danke euch für das Gespräch, es hat mich sehr gefreut.
Ja, ich auch, danke euch.
Wir auch.
Ich fand das sehr, sehr interessant.
Dankeschön.
Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst, dann verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Wenn du mehr zum Thema selbstbestimmten Leben mit Hämophilie erfahren willst, dann besuch doch unsere Liberate Life Community unter www.liberatelife.de. Unter diesem Namen findest du uns auch bei Facebook, Instagram und YouTube, wo wir regelmäßig Inhalte rund um das Thema Leben mit Hämophilie veröffentlichen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast hast. Schreib einfach eine Mail an llcommunity@sobi.de. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest und sagen Tschüss und bis bald.